Wir haben die schönen Worte, ich mache das bald, ich mache das rasch, schnell, zügig, prompt, gleich, sofort, in Kürze, unverzüglich, hopp, hopp, dalli, dalli. Das sagen wir alles gar nicht mehr. Wir sagen zu allem nur noch, ich mache das zeitnah.
Mhm.
Und das finde ich eine Verarmung.
Work-Life-Balance, der Therapie-Podcast von und mit Justus und Frank Meyer.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge, Episode 7 von Work-Life-Balance, der Podcast gewordenen Selbsthilfegruppe mit Vater und Sohn. Der Sohn bin ich, Justus Meyer, freiberuflicher Wortglauber und Textfritze. Mein Vater, das ist Frank Meyer, Leser, Schreiber, Sprecher und Spieler von Texten, zum Beispiel demnächst im Rahmen der Andernacher Musiktage. Hallo! So fing nicht nur gerade eben diese Episode an, sondern auch die allererste Sprachaufzeichnung der Geschichte überhaupt. Als Thomas Alva Edison den Phonographen entwickelt hatte, das war so ein Vorläufer des Grammophons, also dann des Plattenspielers, da war das erste Wort, das er aufgenommen hat, Hello. Damals waren Hello und anderssprachige Varianten, also Hallo, allerdings nur relativ wenig verbreitet. In die Umgangssprache gelangte die Begrüßung erst mit der Erfindung des Telefons in den 1880er Jahren. Edison entwickelte den durch Alexander Graham Bell patentierten Fernsprecher weiter und setzte sich mit seinem Vorschlag Hello gegen Bell durch, der Ahoi als Begrüßung favorisierte. Ja, also ich bin natürlich ganz klar auf der Seite von Bell, ich bin Fraktion Ahoi, aber die Sache ist wohl endgültig entschieden und das muss man dann wohl auch einfach mal anerkennen können. Ich rufe jetzt meinen Vater Frank an und werde ihn natürlich pflichtschuldigst mit Hallo begrüßen.
Ja?
Hallo.
Ah, Justus. Grüß dich.
Hallo. Ich hätte fast doch jetzt Ahoi gesagt, aber wir haben ja schon mal über den alten Hallo-Rivalen Ahoi gesprochen und ihm ja gebührend Platz gewidmet in unserer kleinen Podcast-Selbsthilfegruppe. Aber das Hallo, das haben wir bislang völlig vernachlässigt, geradezu geghostet, würde ich sagen. Dann habe ich gedacht, bevor das Hallo ganz unglücklich wird und wir uns damit schon den nächsten Therapiekandidaten ranzüchten, sollten wir vielleicht auch mal über das Hallo reden.
Ja, gerne. Und wer hat's erfunden? Wer hat's erfunden? Edison?
Ich bin nicht ganz sicher, aber ich bin mir sicher, dass du uns dazu Erhellendes erzählen kannst.
Ja, ich meine, der Edison, der hat ja viel erfunden, aber das Wort Hallo, das kannten wir Deutschen schon viel früher. Darf ich das erzählen? Ich bin ja der Ältere, ich kann mich da fast dran erinnern. Okay?
Ausnahmsweise.
Gut.
Sehr gut.
Also, Hallo kommt von Hall. Im Althochdeutschen hieß Rufen oder Schreien auch Hallon. Also Neudeutsch quasi Hallen. Und in Hallen, da hallt es ja besonders schön. Obwohl interessanterweise die Halle selbst nicht mit dem Hall verwandt ist, sondern mit dem Hehler und der Höhle. Apropos Höhle. In der Höhle, darin hallt es ja noch viel früher als in der Halle und noch schöner. Schon der Germane wusste das, als er noch in Höhlen wohnte.
Ja, aber der Germane, der hat ja noch nicht so viel Deutsch gesprochen und Gutes vermutlich schon gar nicht.
Ja, das stimmt. Aber brüllen, also Hallonen, das konnte der Germane natürlich schon. Musste er ja auch. Er hatte ja noch kein Handy.
Ja.
Also bei der Jagd zum Beispiel. Da hallonte der Germane in der Gegend rum, um sich mit seinen Kumpanen zu verständigen, die er aus den Augen verloren hatte. Oder um das Wild aufzuscheuchen, das sich feigerweise vor ihm versteckte. Und kam er dann spät von der Jagd nach Hause und er hatte auch was erlegt, dann wollte er natürlich sicher gehen, dass seine Germanin, die schon Feuer gemacht hatte in der Höhle und den Felsbrocken eingedeckt, ihm nicht hinter der nächsten Höhlenbiegung, wo er sie nicht sehen konnte, einen Mammutknochen über seine fliehende Stirn zog, weil er so spät nach Hause kam. Und deshalb hallonte er wieder, und zwar vorsichtshalber schon am Eingang zur Höhle. Erstens, um rauszukriegen, ist die Alte da? Und zweitens, damit sie Bescheid wusste, aha, der Kerl kommt, und hat Fleisch dabei, ich darf ihn also nicht hauen, ich muss lieb zu ihm sein. Naja, und wenn wir heute im Urlaub in Südfrankreich oder gar in der Südeifel solche Höhlen besichtigen, dann ruft ja auch immer einer Hallo.
Hallo.
Eben, aber er macht das natürlich nicht, weil er ein totes Tier dabei hat und meistens auch nicht, weil er sich vor seiner Frau fürchtet, sondern einfach, weil das so schön hallt. Und noch besser funktioniert ja das alles im Gebirge. Da sieht man ja erst recht kein Schwein, das einen hören könnte und kriegt vom Echo auch kein unbekanntes, fremdes Hallo, sondern man hört mächtig hallend und immer wieder sein eigenes Hallo, 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 Hallo. Und das hört sich ja immer gut an. Naja, und als die Höhlen- und Gebirgsbrüllerei dann technologisch veraltete und vom Telefon alias Fernsprecher abgelöst wurde, wo man ja auch keinen sieht und auch oft nicht weiß, in welche Fernen man hineinspricht, da fragten wir eben auch wieder, Hallo? Oder, wenn wir vornehmer klingen wollten, Hallo? Natürlich viel leiser als zu Steinzeiten. Meint aber das Gleiche wie damals vor der Höhle. Hier ist jemand. Ist da auch jemand? Hörst du mich? Und wenn jemand da ist, am anderen Ende des Telefons oder auch draußen auf der Straße, dann sagen wir einfach wieder Hallo, aber statt mit Frage, mit Ausrufezeichen. Hallo oder Hallo, was heißen soll, Fleisch ist da, beziehungsweise ich bin's, grüß dich oder guten Morgen oder guten Tag oder guten Abend. Und wenn wir Hallo sagen, Hallo, dann meinen wir damit sowas wie super, sieht klasse aus, dann sind wir begeistert, aber Hallo. Doch da ist inzwischen was Verblüffendes passiert, habe ich bemerkt. Wenn heutzutage jemand mit Fragezeichen und Betonung der ersten Silbe das gleiche Wort sagt, Hallo, dann heißt das weder Guten Tag, noch Ist da wer, oder Hören Sie mich, oder Super, sondern Geht's noch? Bist du Mischugge? Wo lebst du denn? Hast du oder hat der, von dem die Rede ist, noch ein Gramm Hirn im Schädel? Ist das zu fassen? Hallo? Naja, zu Steinzeiten, wenn die Höhlenfrau ihren Ötzi-Mann ohne Fleisch nach Hause kommen sah, dann hat sie mit ihrem Hallo genau das gemeint. Und so sind wir endlich wieder zu unseren alten Wurzeln zurückgekehrt. Hallo? Hallo?
Ja, selbstverständlich, ja, klar. Ich lauschte andächtig, aber wir haben ja jetzt immer noch nicht so richtig rausgearbeitet, wieso sich das Hallo denn gegen Ahoi und andere Begrüßungsformeln durchgesetzt hat, ne?
Ja, da hast du recht. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht. Gab's da eine Kommission oder so, die das entscheidet? Hat die Queen Victoria das beschlossen oder wer?
Ja, du hast es ja, ich habe es in der Intro, habe ich schon angedeutet. Also, es besteht ein Zusammenhang mit der Entwicklung des Telefons oder auch Fernsprechers. Und das Oxford Dictionary sagt dazu, dass die Verbreitung auf Edison zurückgeht. Denn wer das Telefon, das Edison entwickelt hatte, benutzen wollte, also den Apparat, der bei ihm stand, ne, es hatte natürlich zu den Zeiten noch nicht jeder ein Telefon, wenn er den benutzen wollte, also wenn jemand kam, dann zwang Edison diese Person geradezu, Hello zu sagen, zur Begrüßung eben am Telefon. Und genau das fand sich dann auch in dem allerersten Telefonbuch, das überhaupt erschienen ist wieder. Das erschien 1878 in New Haven in Connecticut. Damals waren nur 50 Telefonnummern verzeichnet in diesem allerersten Telefonbuch. Aber der weitaus größere Teil als das Nummernverzeichnis war nämlich eine Anleitung zum Telefonieren, sozusagen eine Art Konversationsleitfaden.
Eine Gebrauchsanleitung.
Eine Gebrauchsanleitung. Da standen so ein paar technische Dinge drin, wie man also den Fernsprecher bedient, aber eben auch sowas wie ein Konversationsleitfaden. Und in diesem allerersten Telefonbuch und dann auch noch in vielen weiteren, die das aufgegriffen haben, stand drin, man solle ein Telefongespräch immer mit einem höflich-freundlichen Hallo-Beginn.
Verstehe.
Und so hat sich das dann letzten Endes durchgesetzt gegen das Ahoi, das in der Intro habe ich schon mal gesagt, von Bell, dem eigentlichen Erfinder, ja favorisiert wurde.
Gab es denn auch irgendwelche Vorschriften dafür, wie man sich dann verabschiedete?
Ja, da gab es eine ganze Reihe Vorschriften, unter anderem eben, wie man das machen sollte. Und auch für die Verabschiedung stand da eine sehr deutliche Formulierung, Empfehlung drin. Und zwar solle man am Schluss einfach nur sagen, das ist alles.
Aha. Also sowas
mir persönlich gefällt das sehr gut. Ich finde das super. Jedes Gespräch mit das ist alles zu beschließen, dann weiß man, da kommt jetzt auch nichts mehr. Ich meine, du kennst sicher auch so Telefongespräche oder Telefongesprächspartner. Da hat man schon dreimal Tschüss gesagt und dann kommt immer wieder noch was.
Ja, tschüss.
Ne? Ja. Wir sehen uns ja dann übermorgen. Ja. Ach, wegen übermorgen.
Ach, übrigens.
Ne? Und wenn ein Gespräch, ich habe den zumindest das Gefühl, wenn du ein Gespräch mit das ist alles beschließt, dann kommt dann auch nichts mehr.
Dann ich find's traut zwar schwierig, man sich kaum noch weiterzureden. Ja, genau.
Man traut sich kaum noch, weil man müsste, also man selber konditioniert sich, dass man dann nicht noch doch noch irgendwas auspackt und den anderen irgendwie gleich mit. Ich find's.
Das ist ein bisschen so wie beim Funkverkehr mit den Astronauten. Ne? Die sagen doch zum Schluss auch immer over.
Ja, es hat ja auch natürlich seinen Sinn. Ne? Weil wenn die Funkverbindung abbricht, genauso wie heutzutage nicht mehr so oft, aber früher sind eben auch Telefonverbindungen mal abgebrochen. Man wusste ja immer gar nicht, ohne jetzt so eine Formulierung am Schluss, ist der andere schon fertig gewesen oder fehlen da jetzt noch wichtige Informationen? Und wenn du mit das ist alles schließt, das ist eben natürlich so wie das Over and Out, heißt das, ich habe jetzt alles erzählt. So, da kommt nichts mehr, du musst nicht nochmal zurückrufen, wenn die Verbindung abbrach oder ähnliches. Oder man weiß, die Verbindung brach nicht aus Versehen ab, sondern das Gespräch ist einfach beendet.
Ja.
Ich finde es trotzdem schwierig. Wenn ich mir vorstelle, ich soll am Ende von einem Telefongespräch das ist alles sagen und dann kein Ciao, Tschüss, San Francisco, bis bald, Rian und so weiter hinterher.
Ich
glaube, das wirkt unhöflich.
Ja, aber es ist, es hat deutliche Klarheit, das stimmt. Und Klarheit ist ja nicht immer das Freundlichste. Ja, aber das ist ja noch nicht alles jetzt für uns, ne? Also ich meine, wir haben ja eigentlich noch ein bisschen mehr vor heute.
Ja, wir haben eine ganze Menge vor. Ich finde, wir haben jetzt auch genug über Hallo und Ahoi gesprochen. Wir müssen auch mal wieder ein bisschen rubriziöser werden. Ne? Wir haben so ein paar Rubriken ein bisschen vernachlässigt. Also
eben, ne? Die Fremdwörter, die ich gut finde und schöne deutsche Wörter, die wir viel zu selten benutzen. Und höhere Stimmen wollten wir ja auch mal
erwähnen. Stimmt, das wollten wir auch machen. Ne? Ja, das Feedback, ne?
Ja.
Bei Feedback. Feedback ist irgendwie auch geil, ne? Wenn man drüber nachdenkt, das ist ein so komischer Begriff. Zurück oder die Rückfütterung, ne?
Die Rückfütterung, ja.
Ja, ich stelle mir das ja eigentlich vor wie so eine Vogelmama, die noch so. Gut, ich glaube, wir schweifen ab.
Ja.
Wir wollten rubriziöser werden, aber vor allem, und das ist ja so ein bisschen der Kern unserer podcastilischen Selbsthilfegruppentherapie. Vor allem muss ich mir noch mal was von der Seele reden. In der letzten Folge bin ich gar nicht dazu gekommen. Wir waren so vom Jagdsprachfieber weitmännisch gepackt. Aber ich muss es jetzt mal loswerden, weil es mir wirklich regelmäßig auf meine Word-Life-Balance schlägt. Und zwar Zahlendreher. Nicht geschriebene Zahlendreher, sondern gesprochene Zahlendreher.
Aha.
Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber vielleicht hast du ja auch gesprochenen Zahlendreher, der dir immer mal wieder oder häufiger unterläuft.
Naja, also zwar Gottlob nicht immer, aber immer anders, das stimmt. Das kann ich aber hier nicht nennen. Das sind nämlich die vier Zahlen meiner PIN-Nummer fürs Geld abheben am Automaten. Ich meine, ich kenne die schon, aber es kommt natürlich ab.
Wieso? Sag doch mal.
Nein.
Am besten noch mit der IBAN
bitte
dazu.
Dich. Nein, aber es kommt natürlich vor, dass ich zufällig die Reihenfolge mal durcheinander bringe und dann bin ich unsicher und dann weiß ich plötzlich die richtige Reihenfolge nicht mehr und dann versuche ich es nochmal und ein drittes Mal versuche ich nicht, dann gehe ich lieber nach Hause und in mich, weil natürlich sonst nach der dritten falschen Eingabe der Automat meine EC-Karte schluckt. Also das passiert mir schon. Ne?
Ja.
Aber du hast einen, der dir immer wiederkommt?
Bei 67 und 76. Ich kann es auch nicht erklären. Ich kann es nicht erklären, warum ich das immer wieder habe. Aber wenn diese Zahl irgendwo drin vorkommt, muss ich immer überlegen, was ist das jetzt? Ist das 67 oder 76? Und spreche ich das jetzt richtig aus? Und ich habe so eine Vermutung. Ja, ne? Ist komisch. Ich hatte ja die Vermutung, dass das an der komischen deutschen Zählweise zumindest liegen könnte, weil wenn man sich mal vor Augen führt, ist sie natürlich bescheuert.
Weil wir nennen ja, zumindest bei allen Zahlen ab 21, nennen wir ja immer die hintere Ziffer zuerst.
Ne? Stimmt, also 21
statt ja, und 20, die 67, die 67, ja. Die würde mir, glaube ich, leichter fallen, wenn es eine 60-7 wäre. Ist es ja aber nicht. Es ist ja eine 67.
Ne? Ja.
Und das, das führt jetzt nicht nur bei mir zu irgendwelchen synaptischen Problemen, weil da das eine Neuron nach dem anderen schnappt und das irgendwie dann nicht richtig rauskommt, so wie es sollte, sondern auch in ganz anderen Bereichen. Ne? Also es gibt tatsächlich auch Studien, die belegen oder nahelegen zumindest, dass wir in der deutschen Sprache dadurch schlechter Kopf rechnen können, dass es immer mal wieder zu Problemen beziehungsweise Fehlern beispielsweise in der Buchhaltung kommt und dass auch das Niveau der deutschen Schüler in Mathe unter dem von anderen Ländern liegt, was eben auch damit zusammenhängen soll. Und ich meine, man kennt das auch, also ich finde, man kennt es auch selber, zum Beispiel, wenn einem jemand eine Telefonnummer durchgibt.
Ja.
Ne, es kommt ja noch vor. Die meisten werden zwar heute irgendwie geschickt, dann schickst du halt, was weiß ich, den Kontakt über WhatsApp.
Hast du die auf dem Display, ja.
Genau, aber es kommt ja ab und zu noch mal vor, dass man eine Telefonnummer aufschreiben möchte. So. Und jetzt gibt die einer durch und es ist eigentlich gar nicht, zumindest wenn nicht klar ist, nennt der einzelne Ziffern oder Zahlen, dann sagt der beispielsweise, ich bin jetzt rum, 0162, 33, 6, 4 und 20.
Ja.
Und du hast dann schon geschrieben, 0, 1, 6, 2, 3, 3, 6, 4 und es ist eigentlich gar nicht klar, sollst du jetzt noch eine 2 vor die 4 packen, weil der 4 und 20 meinte, oder sollst du schreiben 4, 2, 0?
Oder kommt da noch eine 20 dahinter? Ja,
ne? Ist irgendwie uneindeutig.
Ja, ja, ja.
Und es ist auch unlogisch, weil, ich sag mal so, wenn du jetzt einen Zahlenstrang verfolgst und die Zählweise, da kommt ja immer eins dazu, dann ist es ja nicht so, dass zu einer 1 und einer 2 und einer 3 eine 20 hinzugezählt wird. Also es ist eigentlich gar nicht 2 und noch 20 dazu, sondern umgekehrt.
Sondern eigentlich 20 und noch 1 oder 2 oder 3 dazu, hast du recht, ja.
Genau.
Ja, und bei großen Zahlen, da wird es ja eigentlich noch konfuser, ne? Oder?
Ja, große Zahlen, du sagst es gerade. Nenn doch mal eine große Zahl, sag mal eine.
Ja, zum Beispiel 721.493.
Ja, es ist dir jetzt leicht und stolperfrei über die Lippen gekommen, aber wenn man es genau nimmt, wir sprechen zuerst die erste Ziffer. Soweit noch logisch. Dann aber nicht die zweite, sondern die dritte. Nach der dritten sprechen wir die zweite Ziffer. Dann kommt die vierte Ziffer, dann kommt die vorletzte Ziffer. Dann kommt die letzte Ziffer und zuletzt kommt die vorletzte Ziffer. Also wir springen hin und her und hin und her und hin und her. Ja.
Völlig das durcheinander.
Völlig durcheinander. Und erst recht kompliziert, natürlich nicht das Einzige, was daran kompliziert ist, aber wenn du jetzt Deutsch als Fremdsprache lernst und du kommst eigentlich aus einer Muttersprache oder deine Muttersprache ist eigentlich eine, die das zumindest logischer, so kann man es glaube ich formulieren, logischer, stringenter macht, nämlich jetzt beispielsweise Französisch. Da heißt die 21 nicht un et vingt, also 1 und 20, sondern vingt et un.
Genau, oder Englisch, 21.
Ja. Italienisch.
Glaub auch, ne?
Ja, 21.
21.
Und Spanisch auch. Die Aussprache vergibt's uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass das nicht erst rein ist, aber auf Spanisch 21.
Aber es gibt doch auch Sprachen, die ein bisschen ähnlich zählen wie wir. Also ich weiß zum Beispiel
von einer
Tschechischen,
wissen wir es ja, ne? Ja.
Ne? Die zählen bis 20 wie wir Deutsche. Ja. Ab 21 aber zählen, können die auf beide Arten zählen. Die können also 21 sagen, die können aber auch 20 und 1 sagen.
Ja,
auf Tschechisch natürlich.
Ja, ist in Dänemark wohl ähnlich, aber die können wenigstens beides. Also wer es denn logisch machen möchte oder stringent machen möchte, der kann es dann zumindest so machen. Es gibt wohl noch ein paar Länder, in denen es konsequent so gemacht wird, wie wir es machen. Niederlande, arabischer Sprachraum, habe ich auch mal gehört. Weiß ich nicht genau, ob das stimmt, kann ich jetzt nur so wiedergeben. Ja, das Ganze liegt natürlich wie so vieles in der Sprache an den alten Lateinern.
Ne? Ach so.
Ja, im alten Rom, da wurde schon so ähnlich gezählt, wie wir das machen. Nämlich die Zahlen 11 bis 19, also verdreht, ne? Hintere Ziffer zuerst. Dann aber ab 21 plus, sagen wir mal so, dass die Zahlen von 11 bis 19 in so gut wie allen Sprachen verdreht gezählt werden, verbal, liegt eben am Latein. Und danach, da zerfasert es so ein bisschen, ist es uneindeutig, war auch nicht einheitlich, auch im lateinischen Sprachraum nicht einheitlich, wurde dann aber eigentlich in vielen Regionen der Welt, wurde es irgendwann tatsächlich auch per Gesetz beschlossen, dass es jetzt eine einheitliche Schreib- und Sprechweise für Zahlen geben muss. In Europa ist das zuletzt noch in Norwegen 1951 per Gesetz festgelegt worden, dass eben diese lineare Zählweise ab 21 verwendet wird. Also wir sprechen eigentlich in dem Zusammenhang immer erst ab 21. So, und das ist auch der Grund, warum es in Deutschland einen Verein gibt, der heißt Verein 201.
Aha.
Und der setzt sich nämlich für eine Änderung unserer Zahlsprechweise oder Zählweise ein. Ich zitiere mal, was der Verein über sein Anliegen auf seiner Homepage selber sagt. Ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Der Verein will die unverdrehte, das heißt die stellenwertgerechte Zahlensprechweise im Deutschen populär und gesellschaftsfähig machen. Wir wollen erreichen, dass sie als eine richtige Sprechweise allgemein anerkannt wird. Insbesondere wird damit auch bewirkt, dass das Erlernen des Deutschen durch Ausländer in vielen Fällen erleichtert wird. Wir vertreten die Auffassung, dass es im Schulunterricht kein Tabu sein darf, über die Eigenart der deutschen Zahlnamen zu sprechen.
Interessant. Wusste ich nicht, dass es diesen Verein gibt.
Ja, ich hatte davon vor einer Weile schon mal gehört, habe das jetzt aber für diese Folge, habe ich nochmal geguckt, gibt's den wirklich, gibt's den noch? Wie initiativ sind die denn so unterwegs? Gibt's vielleicht einen Welt-201-Tag oder ähnliches? Bin ich jetzt noch nicht drüber gestolpert.
Tja.
Da schlagen auch, muss ich ehrlich zugeben, zwei Herzen in meiner Brust. So, einerseits bin ich auch immer so ein bisschen Bewahrer oder verstehe mich oder ja, was heißt bin ich? Bin ich auf Seiten der Bewahrer, die Sprache gerne so lassen möchten, wie sie ist. Auf der anderen Seite weiß ich auch, die verändert sich. Die Veränderungen sind auch notwendig. Es geht gar nicht ohne und bin eigentlich immer ein großer Freund von Logik und Stringenz, auch in der Sprache. So, deswegen kann ich gar nicht sagen, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde.
Aber es ist eine Riesenänderung. Ich meine, das würde ja wirklich unsere eingeschliffenen Gewohnheiten so ändern.
Total.
Also das kann sich wahrscheinlich nur, wenn es eingeführt würde, wahrscheinlich nur über Generationen. Und die Frage ist überhaupt, hat es Aussicht auf Erfolg und wird überhaupt anerkannt, dass die sagen, also du hast das ja eben zitiert, die wollen erreichen, dass es als richtige Sprechweise allgemein anerkannt wird. Und da gibt es ja sowieso die und jene Meinung. Ne?
Ja, da hast du natürlich recht, ja. Richtige Sprechweise, klar. Also wer entscheidet das? Ne? Macht man es wie in Norwegen per Gesetz?
Das?
Ja, aber
ja.
Da tun wir uns in Deutschland unter anderem auch aufgrund unseres föderalen Systems und der Bundesstaatlichkeit, tun wir uns da ein bisschen schwerer mit, solche Dinge dann irgendwie per Gesetz zu beschließen.
Ja.
Und selbst wenn du es jetzt per Gesetz beschlössest, heißt das ja nicht, dass plötzlich dann alle so sprechen. Du müsstest es wahrscheinlich dann im Amtsgebrauch so verwenden, wie das Gesetz es vorsieht. Und möglicherweise könnte man dann auch Lehrer dazu zwingen, das so in der Schule zu unterrichten. Aber bis sich das dann durchgesetzt hat, also wir beide werden das dann nicht mehr erleben, dass alle 201 sagen und niemand mehr 21.
Nee, ich fürchte auch, in meinem Alter werde ich auch nicht mehr schaffen, mich daran zu gewöhnen, jetzt in Zukunft 201 und 74 und so zu sagen.
Schwierig. Irgendwann muss man ja dann sogar anfangen zu überlegen. Ne? Bei den zweistelligen Zahlen geht's ja noch. Da sagst du 96, 96.
Ja.
So, das ist ja einfach.
Ja.
Aber ist es dann 700.000, 60.000, 166 oder so zum Beispiel. Ne?
Da also, müsste man die Zahl, die wir vorhin hatten, da müsste man sagen 700.000, 20.000, 1.493.
Nee, 20.000.
Genau.
Du müsstest 20.000 sagen.
Ja, oder, ja, ja.
Ja, da siehst du, du merkst es. Nee,
da wird
es ist total schwierig, größere Zahlen so flüssig.
Da wird man dann in Zukunft dann
zu
sagen müssen, 7, 2, 1, 4, 9, 3.
Glaube ich.
Und das, dann denkt jeder, das ist eine Telefonnummer und kein Geld oder so.
Ja, genau, ich wollte es gerade sagen, da weißt du auch wieder nicht. Ist das eine Telefonnummer? Sind das die,
also wir sehen
die Lottozahlen?
Nicht
oder
nicht
ist
alles,
das,
was logisch
wie,
besser
wie heißt
wäre?
Ja nochmal dieses Lottospiel,
ja.
Wo es nur einstellige.
Das ja. Lässt sich auch wirklich ja. Dann durchsetzen.
Ja, ja, stimmt.
Macht vielleicht stimmt. Auch nicht alles so Sinn. Ne?
Und im privaten Sprachgebrauch, ich meine ganz ehrlich, wenn du jetzt im Restaurant eine Rechnung über 21 Euro hast und hast Bock, 20.1 zu sagen,
ja, ja.
Dann sagst du das halt. Und wenn es einer nicht versteht, ja. Dann musst du irgendwie eben auch damit
ja.
Klarkommen. Ne? Also es ist ja niemandem ja. Verboten, außerhalb, sagen wir mal jetzt, eines irgendwie amtlichen Schriftverkehrs, wobei es geschrieben ist, ist ja viel weniger ja. Problematisch, wenn du die Zahlen nicht ausschreibst, sondern wirklich als Ziffernfolgen schreibst, dann ist es ja egal. Ne? Ja, aber dieses, das, was ist richtig und was ist jetzt falsch in der Sprache, ist ja sowieso ein Thema, was nicht nur uns jetzt im Prinzip ja durch alle Podcast-Folgen begleitet hat, sondern
ja.
Offenbar auch einigen unserer Zuhörerinnen
genau.
Und Zuhörer ein
genau.
Ernstes Anliegen ist oder zumindest
ja. Ja.
Die sich da viel Gedanken zugemacht haben. Ne?
Ja, da habe ich Rückmeldungen gekriegt aus unserer geneigten Zuhörerschaft und ich will nur von zwei Stimmen reden. Die erste ist von einem alten Freund, das ist einer der gebildetsten, klügsten und denkstärksten Menschen, die ich kenne, älter als ich.
Ich weiß, wen du meinst, ich kann es bestätigen.
Ja. Und die zweite Stimme kommt von einer Englischlehrerin und studierten Linguistin, weitaus jünger als ich.
Die kenne ich nicht.
Aber beide kritisieren, dass wir bei Sprache von falsch und richtig reden. Und ihr Argument ist, die Sprache ist der Sprachgebrauch. Was gültig ist, bestimmt nicht der Duden, sondern das, was tatsächlich gesprochen wird. Also sie sagen mit anderen Worten, wenn schon was im Duden steht, dann nicht das Richtige, sondern eigentlich das Übliche. Sprachregeln, so ihre Kritik, sind Vorschriften, die quasi von oben nach unten bestimmt werden. Die Frage ist, von wem eigentlich? Und Zusatzargument, deren Gültigkeit auch wissenschaftlich gar nicht begründbar ist. Okay, kann ich dazu nur sagen, das ist ein alter Hut. In der Linguistik ist das seit den 68er-Zeiten en vogue gewesen, wo man die sogenannte normative oder auch präskriptive, also vorschreibende Grammatik, durch die rein deskriptive, also nur beschreibende Grammatik ersetzen wollte. Das hatte natürlich auch Vorteile. Ich habe damals ja auch Linguistik gelernt und habe mitbekommen, dass man auf diese Weise durch das Beschreibende konnte man Dialekte, sogenannte Soziolekte, also schichtenspezifische Sprachformen, wie man das damals nannte, Fachsprachen oder regionale Unterschiede, die konnten in ihrem Eigenwert dadurch sehr viel freier und besser beschrieben werden.
Ja, wir haben ja auch
Vorteile.
Ja, aber wir haben ja auch, also muss man, glaube ich, ehrlich uns zugestehen, wir haben ja nie konstatiert, dass das Sprachregeln so absolut unumstößliche, ja, sowas wie Naturgesetze sind und gleich der Schwerkraft nicht auszuhebeln oder sowas wie mathematische Axiome, also Regeln wie 1 plus 1 ist 2, ohne die ganze Mathematik nicht mehr funktioniert. Ne?
Ja.
Auch 1 plus 1
ja.
ist 2
ja.
ist eigentlich ja auch nur eine Vereinbarung, eine Konvention. In der Mathematik nennt man es eben Axiom. Da gibt's ja auch,
ja, okay,
ist auch kein Naturgesetz. Ne? Aber ohne
ja.
funktioniert's halt nicht. Funktioniert die ganze Mathematik nicht richtig. Und ein bisschen sehe ich's auch so in der Sprache. Da sind's keine Axiome, sondern Konventionen oder Vereinbarungen, wie immer man das nennen möchte. Aber erstens heißt das ja nicht, dass nur weil es eine Vereinbarung ist, die sich ja auch gründet auf einer Entwicklung der Sprache, dass das Sinn und wertlos ist. Und darüber hinaus helfen uns ja diese Konventionen und Vereinbarungen, dass Sprache überhaupt funktioniert, dass wir überhaupt einander verstehen. Es ist jetzt nicht so festgefahren eben wie in der Mathematik, die ohne Regeln nicht funktioniert. Aber das ist ja eine Unterstützung. Ja. Die Regeln sind ja nicht dafür da, uns ein Korsett zu geben, aus dem wir uns gar nicht rausbewegen dürfen.
Richtig, richtig. Also ein paar Beispiele. Rechtschreibung, ne? Orthographie, Rechtschreibung. Da steckt ja schon das böse Wort recht oder richtig drin. Also wenn man das jetzt, wenn wir das durch Egalschreibung ersetzen würden, und da kenne ich auch Linguisten, die sagen, ja, das kann man doch machen, weil man wird schon verstehen, was jemand schreibt, egal wie er es schreibt. Ja, aber ich würde sagen, dann kann es Verständigungsprobleme geben. Zum Beispiel der Satz, die Frau ist weise, einmal mit EI geschrieben und einmal mit AI geschrieben. Das ist ein großer Unterschied.
Ja, ja, ne? Klar.
Einmal ist die Frau klug und einmal ist sie elternlos. Mhm. Wenn ich das einebne und sage, das ist völlig egal, wie ich das schreibe, ja, dann kann ich diese Unterschiede nicht mehr machen. Und vor allem, ich weiß dann nicht, was ist jetzt gemeint.
Ja, ist wie mit dem Lehrkörper. Ne? Ist der alle oder kann der unterrichten? Das weiß der auch nur durch die, sagen wir mal, richtige Schreibweise.
Ja, eben. Ne? Wenn man zum Beispiel, ich habe eine Lehre mit EH oder eine Lehre mit Doppel-E im Kopf, dann ist das schon ein ziemlicher Unterschied, ob man was im Kopf hat oder eben gar nichts. Ne?
Würde ich sagen, ja.
Oder wie Wolf Schneider, der Sprachpapst, der hat ein schönes Beispiel gefunden für die Berechtigung von Rechtschreibung, nämlich das Wort Rhythmus. Wenn ich das so schreibe, wie es klingt, nämlich R-Ü-T, wie soll ich das dann im Lexikon finden, wenn ich nachgucken will, was ist das eigentlich?
Ja, aber das ist ja ein Argument, das hat doch irgendwie so ein Pferdefuß oder wie sagt man, weil wenn wir jetzt alle davon ausging, dass man Wörter so schreibt, wie man sie spricht, dann würde man ja nie auf die Idee kommen, für das Wort Rhythmus unter RHY zu suchen. Und jemand, der Deutsch hört.
Nee, aber wo suchst du dann?
Ja, unter RÜ.
Ja, aber du kannst ja unter Umständen auch mit RHÜ schreiben. Oder mit RY oder H.
Ja, aber man kennt das ja. Es gibt ja Wörter, für die mehrere Schreibweisen zulässig sind. Und da sind dann halt im Wörterbuch Verweise drin, an den Eintrag, wo halt der vollständige oder an die Stelle, wo der vollständige Eintrag steht. Also das ist ja jetzt nur ein technisches Problem. Aber die Probleme, die hören ja gar nicht bei der Rechtschreibung, hören die ja gar nicht auf. Also, ne? Das setzt sich ja fort über Groß- und Kleinschreibung beispielsweise.
Zum Beispiel, ne? Der Gefangene floh.
Mhm. Ja, genau.
Ne, der Gefangene floh. Wenn der Gefangene groß geschrieben wird und floh klein, dann wissen wir, da ist ein Verhafteter abgehauen.
Ja, und umgekehrt.
Wenn der Gefangene klein und floh groß ist, dann wissen wir, da ist ein Quälgeist.
Ja.
Ja, ne, gefangen. Oder den schönen Satz, kennt man diese Sätze, ich habe Liebe genossen. Ne? Je nachdem, was du da groß und klein schreibst, hast du nette Freunde oder du hast guten Sex gehabt. Ne? Ja. Oder das ist auch ein Beispiel, das der Wolf Schneider gebracht hat. Helft den armen Vögeln.
Das ist aber anzüglich gar nicht unterwegs jetzt gerade.
Völlig
hier,
klar.
Ne? Nee, ich glaube auch, das lassen wir jetzt mal. Ja. Ja, aber das ist ja auch noch komplex hier. Rechtschreibung, Groß- und Kleinschreibung, das setzt sich ja fort. Ne? Bei der Interpunktion hast du ja das gleiche Ding. Also jetzt kein Mensch mehr sich an irgendwelche Kommaregeln hält, dann wird die Sprache dadurch einfach uneindeutig. Uneindeutig ist ja aber nur die schöne Beschreibung von missverständlich.
Ja.
So, das kann ja dann sogar zu enormen Problemen führen. Ne? Also, weiß ich nicht, wenn ich jetzt einem Dritten berichte, beispielsweise über eine sich anbahnende Liebschaft und ich schreibe, er will sie nicht, dann ist die Stelle, an die ich ein mögliches Komma setze, doch sehr entscheidend, weil lasse ich es weg, heißt es, der Typ will die Frau nicht, setze ich das Komma in die Mitte, also er will, Komma, sie nicht, heißt das, der hat Bock, aber die nicht.
Ne? Was völlig anderes, eben.
Es ist fast das Gegenteil. Eben. Also von daher einziges Komma, das einen Satz ins Gegenteil verkehren kann, zeigt doch, wie wirkmächtig eigentlich so gesetzte Elemente in der Sprache sind und wie viel man damit auch anrichten kann, wenn man es eben sagen wir mal, nicht, ich will jetzt gar nicht sagen, nicht korrekt, sondern nicht der Konvention und Norm folgend gebraucht.
So. Ja. Oder auch in der Deklination, ne? Die Fälle, die sich ja derzeit alle gegenseitig umbringen. Zum Beispiel habe ich da den Beispielsatz: Ich schätze ihn als kluger Mann. Ich schätze ihn als klugen Mann. Ist ja was anderes. Dann schätze ich den anderen als klug ein oder ich schätze mich als klug ein. Und wenn das egal ist, ob ich kluger oder klugen sage, dann weiß ich nicht, was gemeint ist. Mhm. Oder die bekannten Bedeutungsunterschiede scheinbar und anscheinend.
Ne? Ja.
Das ist was völlig anderes. Scheinbar dreht sich
einer richtig auf
die Sonne Seite, ne? Um die Erde. Ja, es wird oft verwechselt.
Ja.
Und anscheinend heißt, es hat den Anschein, es kann aber auch so sein, wie es den Anschein hat.
Während genau, scheinbar heißt, bedeutet, es ist nicht so.
So es sieht ist
nur
es
so aus. Ja.
Oder, da haben wir beide uns schon öfters drüber unterhalten, über den Unterschied zwischen gleichzeitig und zeitgleich.
Ja.
Wenn zwei Läufer gleichzeitig ins Ziel kommen, dann ist der Zeitpunkt gemeint.
Mhm.
Wenn zwei Läufer zeitgleich die 100 Meter geschafft haben, das kann der eine vormittags geschafft haben, der andere nachmittags. Das bedeutet die Zeitdauer.
Ja klar, wenn oder der eine 1912 und der andere 2020.
Oder so.
Ne?
Oder
die
so.
Waren dann wenn, vielleicht auch zeitgleich unterwegs.
Wenn jetzt alles zeitgleich genannt wird, dann ist der Unterschied zwischen gleichzeitig und zeitgleich, also Zeitpunkt und Zeitdauer, gar nicht mehr ausdrückbar, weil alle Welt sagt nur noch zeitgleich.
Ne? Mhm. Sag mal, hast du zeitgleich?
Ja.
Kommt ja auch noch mit rein, ne?
Ja,
wenn
ja.
Wenn wir schon hier bei der missverständlichen
oder
Sprache
für
sind.
Verträge ist es, für Träge, da ist es, das kann es ja auch eine Rolle spielen, ne? Also die berühmte Kündigung.
Ach so, ja.
Wenn du eine Kündigung kriegst, kennst du doch, also.
Nee, wir haben noch nie eine Kündigung
für irgendwas gekriegt. Du hast noch keine gekriegt, okay.
Nein, weder für Freundschaften noch
okay.
Jobs noch Wohnungen noch nichts.
Ne, aber.
Alle wollen mich.
Wenn du zum Beispiel. Ja, sehr schön, sehr schön. Aber dann pass mal auf, wenn du eine vierteljährliche, du hast zum Beispiel ein Zeitschriftenabo und
ja.
kannst das vierteljährlich kündigen.
Ja.
Dann heißt das, du kannst es alle ja. 3 Monate kündigen.
Ja, genau.
Wenn du es aber wenn du eine vierteljährige Kündigungsfrist hast, dann heißt das, du hast eine Dauer von 3 Monaten, nach der du dann kündigen kannst.
Ja, stimmt.
Oder wenn du eine Konferenz abhalten musst.
Ja.
Das ist ein Riesenunterschied, ob die Konferenz 14-täglich stattfindet, also alle 2 Wochen.
Bin ich
oder
Freund
14-tägig,
von?
Also 2 Wochen lang dauert. Das ist die Hölle. Und wenn diese Unterschiede verschwinden, dann verschwindet eben viele. Ich finde, das ist eine, also, die Einstellung, dass es auf Regeln nicht ankommt und der Sprachgebrauch, der ja oft für viele verschiedene Worte nur noch eins benutzt, das ist auch eine Verarmung. Zum Beispiel, wir haben die schönen Worte, ich mache das bald, ich mache das rasch, schnell, zügig, prompt, gleich, sofort, in Kürze, unverzüglich, hopp, hopp, dalli, dalli. Das sagen wir alles gar nicht mehr. Wir sagen zu allem nur noch, ich mache das zeitnah.
Mhm.
Und das finde ich eine Verarmung. Und ich finde überhaupt von Regeln abweichen, mit ihnen spielen, das macht ja nur Spaß und hat ja auch nur Sinn, wenn es Regeln gibt. Sonst merkt ja niemand den Unterschied und was man damit sagen kann. Denn von Regeln abweichen, das kann ja auch Sinn geben und interessant sein.
Ja klar, da die Kreativität, die entsteht ja erst, oder nicht erst, aber ein Teil von Kreativität ist ja auch das Spiel mit den Regeln. Und den Bruch der Regeln, ne?
Ja, klar.
Ja.
Und den Bruch der Regeln. Hm. Also ich sage, ich bin für Vielfalt und Nuancenreichtum und gegen Einfalt und Verarmung. So.
Ja, mir fällt dazu noch ein Aspekt ein, der mir in meinem Berufsleben immer mal wieder untergekommen ist. Ich habe ja viel auch Zeitschriften gemacht.
Mhm.
Und ich finde es bei Texten, gerade wenn sie Informationen transportieren sollen. Also wenn Texte oder wenn Sprache nicht als Sozialisierungsvehikel benutzt wird oder als sozialer Kit, sondern als Medium zum Informationsaustausch, dann finde ich es total wichtig, dass man möglichst einen Text oder auch einen gesprochenen, dass die gesprochene Informationsweitergabe so gestaltet, dass der Rezipient, der Zuhörer, der Leser, dass die dem folgen können, ohne dass sie an bestimmten Stellen über Formulierungen stolpern, die holprig sind, die sie komisch finden, wo sie überlegen müssen, ist das eigentlich richtig oder falsch? So. Das heißt, der Text.
Oder was ist damit gemeint?
Oder was ist damit gemeint? Genau. Und deswegen bin ich halt für Konventionen, ne? Ob man das jetzt Regeln nennt oder sonst wie, ist letzten Endes total egal. Aber ich bin dafür, dass wir ein gemeinsames Verständnis davon haben, welche Formulierungen richtig sind, an welcher Formulierung wir uns nicht aufhalten, welche Formulierung uns nicht in unserem Gedankenfluss stolpern lässt. So. Und deswegen finde ich das wichtig und richtig, Texte so zu schreiben und so zu sprechen, dass man den Gegenüber nicht durch Formulierungen, durch eine Wortwahl oder eine Schreibweise, wo man sich selber sagt, ist doch egal, auch wenn es anders im Duden steht, den anderen dadurch nicht irritiert und ihm dadurch und ihm so ermöglicht, einfach den Informationen besser folgen zu können und die besser aufnehmen zu können.
Ja, und es hat natürlich auch noch den historischen Aspekt. Ich meine, früher gab es in Deutschland, als Deutschland noch in 100.000 Landstriche, Länder, Herzogtümer und was Königstümer und was weiß ich zersplittert war, da gab es lauter Dialekte. Und irgendwann kam es halt dazu, dass man einen dieser Dialekte quasi als Hochsprache genommen hat, um zu erreichen, dass auch Sprecher unterschiedlicher Dialekte sich in einer gemeinsamen Form der deutschen Sprache, nämlich der sogenannten Hochsprache, verständigen können. Denn ich meine, das wissen wir auch, es können Sprecher ganz unterschiedlicher Dialekte, also tiefstes Niederbayerisch und ich weiß nicht, was es, was jetzt der extrem andere Dialekt wäre, die können sich unter Umständen in ihren Dialekten nur schwer verständigen. Wenn sie sich dann aber aufs gemeinsame Hochdeutsch einigen, dann können sie sich austauschen. Also ich meine, diesen Aspekt hat das ja auch. Ne?
Ja, und irgendwo ist es dann ja auch, hat es ja auch juristische Konsequenzen. Ne? Also wenn er jetzt sagt, es gibt keine Sprachregeln, dann kann ja jeder einfach auch behaupten, dass die Beleidigungen, die er jetzt beispielsweise einem Polizisten gegenüber ausgesprochen habe, dass die in seinem Sprachverständnis ganz liebevoll gemeinte Formulierungen sind und überhaupt nicht diffamierend. So.
Ja.
Ja, und dann sagt der Richter, ja, beim Duden steht, Arschloch ist eine Beleidigung. Ja, und dann, ne?
Ja,
also
ja.
Wie kommst du jetzt das an der Stelle denn dann weiter? Gar nicht, wenn du keine Regeln hast.
Nee, aber das sagt natürlich eigentlich nicht der Duden, sondern das sind wirklich.
Nein, der Duden sagt nicht, dass das justiziabel ist, aber der Duden sagt, dass das eine Beleidigung ist im Zweifelsfall.
Also müsste ich mal nachgucken, ob das überhaupt im Duden drinsteht und ob da steht, vielleicht steht da drin, das sei.
Ich will damit ja nur sagen, wenn es keine Instanzen mehr gibt, auf die man sich berufen kann, um zu sagen, das und das ist doch damit gemeint. Dann kann ja jeder alles behaupten, was mit allem gemeint ist. Dann gibt's, so gesehen, gibt's eigentlich keine Lüge mehr, weil du kannst immer behaupten, ja, ich habe das anders verstanden.
Ja, ja.
Oder anders gemeint.
Ja, und vieles an dieser ganzen Geschichte.
Überspitzt jetzt natürlich, also, ne?
Aber. An der Kritik daran, dass man von falsch und richtig bei Sprache eigentlich nicht reden sollte. Ich finde, das Ganze ist natürlich nicht nur eine grammatische Frage, das sind wirklich sozusagen Hardcore-Punkte, sondern auch eine stilistische. Es geht ja auch um Stil, es geht um Nuancenreichtum und klar ist das alles im Fluss und ändert sich vieles, aber auch da bilden sich halt Regeln raus, gegen die man natürlich auch verstoßen kann, aber man kann auch darauf bestehen, dass es Regeln gibt, weil sonst hast du auch nichts, gegen das du verstoßen kannst.
Ja, stimmt. Ja. Ach Mensch, du, jetzt ist unsere Therapiestunde eigentlich haben uns schon wieder total verquatscht und haben einfach mal schon wieder überhaupt gar keine Rubrik geschafft. Weder die schönen deutschen Wörter, die wir viel zu selten benutzen, noch die Fremdwörter, die ich gut finde. Spätlese auch nicht. Ich wollte eigentlich auch noch unbedingt erzählen, wie es mit unserer Pschyrembel-Initiative-Mission weitergegangen ist. Denn wir haben ja einen Brief an die Pschyrembel-Redaktion geschickt.
Ja.
Das, ich fürchte, das müssen wir alles in der nächsten Folge nachholen.
Okay.
Es sei denn, du möchtest noch einen ganz, ganz, ganz schnellen, ein ganz fixes Fremdwort haben, das ich gut finde. Willst
ja, bitte.
Du noch?
Ja, bitte.
Gut, dann eins bekommst du jetzt noch. Und zwar, mein Fremdwort in dieser Woche ist Aficionado.
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 Mm. Ja.
Ja, der Liebhaber. Ne?
Ja.
Der kommt aus dem Spanischen und steht seit 2009 im Duden. Das stammt ursprünglich aus dem Stierkampf, so ist belegt, ungefähr seit dem 18. Jahrhundert. Aber es findet ja immer mehr Verbreitung bei den Anhängern schöner Genüsse. Weil in der Regel spricht man vom Aficionado im Zusammenhang mit Zigarren oder Rum beispielsweise. Mir ist aber aufgefallen, dass ich und eigentlich alle, die ich kenne, die das als Fremdwort, also Deutsche, die das benutzen, sagen alle, und habe ich bis vorgestern auch gesagt, Aficionado. Und so schreibt man es ja auch, Aficionado, also mit C.
Ja.
Ich habe nochmal nachgeguckt und man spricht es Aficionado, also
mit
das C.
TH.
Aficionado. Nee, nicht TH, sondern Fich. So wie nicht.
Ach so, Afich.
Aficionado, genau. Aficionado.
Ach so.
Mhm. Ja. Ich finde, das ist ein tolles Wort. Ich benutze das sehr gerne und von jetzt an hoffentlich dann auch immer in der richtigen Aussprache. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns über alle eure Kommentare. Wenn ihr Fragen an uns habt, stellt uns die gerne. Ihr findet uns unter wordlifebalance.com. Da findet ihr auch eine E-Mail-Adresse, unter der ihr uns schreiben könnt. Ihr findet uns auch auf YouTube unter @wordlifebalance, auf Instagram unter wordlifebalance_podcast. Ihr findet uns auf Facebook und neuerdings sogar auch auf Twitter unter @wordlifebalance. Alle Links im Linktree in den Shownotes. Also folgt uns gerne, besucht uns auf unseren Social-Kanälen, lasst uns Likes da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, macht das alles mit. Das hilft uns wirklich und vor allem freut es uns einfach sehr, wenn ihr da mitmacht. Und damit bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Ahoi, das ist alles.
Zum Schluss der Sprachspruch des Tages, diesmal aus dem 17. Jahrhundert von dem Komödiendichter und Schauspieler Molière. Ja, unser Sprachgefühl wird täglich neu verletzt. Syntax und Formenlehr wird schonungslos zerfetzt. Trotzdem. Frohen Frühling und Ahoi.
Das ist alles.